Geschichte und Technik digitaler Medien. 11. Vorlesung, Netzmedien. Gehalten am 14. Juli 2010 von Jochen Kubek an der Universität Bayreuth.
So, dann geht es heute um Netzmedien. Ich begrüße zur 11. Vorlesung, so fange ich ja mal an für die Aufnahme. Sie wissen ja die Aufnahmen. Also Netzmedien, und das schließt an die Vorlesung, also die dritte Vorlesung, wo wir ja über die Geschichte des ARPANET, also die Vorzeit des ARPANET, dann das ARPANET selber als erstes Computernetz, finanziert von der Advanced Research Project Agency und zunächst mal für zivile, also universitäre Einrichtungen, so zur Vernetzung von Forschungsleistungen, dann später auch vom Militär, was sich ja dann später auch in dieses Milnet abgespalten hat, weil es dann noch nicht mehr kontrollierbar war. Und gerade in den 70er Jahren fängt es an, dass alternative Netzstrukturen auftauchen. Also Satnet, Satellitennetz war ja das eins, Packet Radio Netz über Radio, das Aloha-Netz in Hawaii, um die Insel zu verbinden, wo man keine Kabel ziehen konnte. Und dann entstand relativ schnell der Wunsch, diese verschiedenen Netze miteinander zu verbinden. Und das haben nun Vint Cerf und Bob Kahn 1974 vorgeschrieben. Ich glaube, sie haben gelost, wer vorne steht. Und seitdem gilt Vint Cerf immer als der Erfinder des Internet. Aber also die waren schon beide zusammen. Ich glaube, Cerf hatte einfach gewonnen und deswegen steht sein Name zuerst drauf. So, und die haben ein Protokoll entwickelt oder mehrere Protokolle entwickelt, mit denen man verschiedene Netze verbinden kann, deswegen eben auch Internet. Das Internet ist nicht etwa ein Netz, sondern es ist eine Möglichkeit, wie Computernetze miteinander oder wie Computer aus einem Netz mit einem anderen, mit Computern in einem anderen Netz reden können. So, und das ist ja dieser Protokollstack, von dem ich da schon mal gesprochen hatte, den wir jetzt im Einzelnen auch durchgehen wollen. Das ist ahistorisch, dieses Bild kommt erst später, also der Secure Socket Layer zum Beispiel, der ist nicht von 74, der kam erst später, aber von der Idee ist es genau das. Was sie machen beim Internet ist, dass sie eine Nachricht verpacken, sagen wir mal oben vom Application Layer. Der Application Layer ist dort, wo die Anwendungen drauf sitzen, also der Browser, der E-Mail, der Chat Client, Instant Messaging, was auch immer sie machen. Das sitzt eigentlich ganz oben und bearbeitet den Application Layer. Und da sind dann auch die Protokolle, die Sie bisweilen in Ihrem Browser sehen. Also HTTP ist Ihnen bekannt. Vielleicht haben Sie schon mal FTP gesehen. Die anderen Protokolle werden meistens so nicht angezeigt, aber Ihr E-Mail-Programm nimmt SMTP und so weiter. So, und wenn Sie da eine Nachricht haben, zum Beispiel Ihre E-Mail oder eine Webseite, auf der oberen Ebene wird die durchgereicht in den Transport, an die Transportschicht. Also TCP sitzt dort. Das ist in Ihrem Computer ist es ein anderes Programm, kann man sagen, was sich darum kümmert. Wird mit einem Header versehen, da kommt also die Transportschicht, zerschneidet Ihre Nachricht in verschiedene Pakete und nummeriert die Pakete durch. Ich gehe da gleich nochmal ins Detail drauf, wir interpolieren uns da so rein, iterieren uns da so rein. Also Sie zerschneiden Ihre Webseite oder Ihre E-Mail in verschiedene Pakete, die nummerieren Sie durch. Und kommen noch ein paar andere Informationen rein in den Header und heften den an jedes Paket dran. So, und dann wird es von dort weitergereicht an den Network Layer oder die IP, das IP-Protokoll. Und da kommt dann auch der Name Internet-Protokoll her. Dort wird das Paket adressiert. Also wenn es oben ist so die Logistik im TCP, nicht ist das richtige Paket da oder welche Paketnummer haben wir, aber das TCP weiß überhaupt nicht, wo das hin soll. Das wird von der Application, das wird durchgereicht, gesagt, okay, verschick's bitte dorthin. Und der Network Layer kümmert sich dann darum, das mit der richtigen Adresse zu versehen und auf den Weg zu schicken. Weiß aber auch nicht, wie das transportiert wird. Das weiß nun der Physical Layer darunter. Also da haben sie dann sowas wie Ethernet, X25, Token Ring. Das sind so verschiedene physikalische Möglichkeiten, wie sie, sagen wir mal, Strom in Kabel schicken, dass dort eben digitale Informationen übertragen werden. Der Network Layer weiß, welches Kabel muss ich ansprechen und der Physical Layer weiß, wie muss ich das Kabel ansprechen. So kann man sich das vorstellen. So, und auf der anderen Seite geht es dann wieder hoch, wird eben so, jeweils kommt auf jeder Schicht ein Header dazu, der eben die notwendigen Informationen der jeweiligen Schicht enthält. Und auf der Empfangsseite werden diese Header dann nach und nach wieder abgetragen. Jawohl, wird überprüft, ist es richtig hier, ist es bei mir richtig, ist es dieses richtige Paket, die Paketnummer. Und dann wird der Header jeweils abgezogen. Das Ding wird eine Schicht weiter nach oben geleitet, wobei im Computer gibt es ja kein oben und unten, nicht? Das sind natürlich Prozesse, die nebeneinander im Speicher liegen, aber man macht das gerne so hierarchisch. Da wird das überprüft und bis es dann später in der Application, im Application Layer, liegen die reinen Daten vor und das wird dann in Ihrem Browser ausgegeben oder in Ihrem E-Mail-Client oder eben in Ihrem Chat-Programm, was auch immer Sie machen. So, und wenn wir über vielleicht zwei Dinge, wenn wir über Internet reden, dann reden wir über alle Computer, die das TCP/IP-Protokoll implementieren. Das ist technisch das Internet. Wer das implementiert und sagen wir mal angeschlossen ist, nicht? Also vielleicht nicht ein Rechner, der nicht angeschlossen ist, aber wer das implementiert hat, der kann mitreden in diesem Rechnernetz. Und das ist rein technisch das, was man das Internet nennt. Faktisch aber ist jeder Rechner eigentlich in einem lokalen Netz, also wie hier die Rechner, vor denen Sie sitzen. Die sind in dem lokalen Netz erstmal dieses Pools und dann vermutlich dieses Gebäudes und dann innerhalb des Uninetzes. Also wenn wir es mal etwas größer nehmen, sind Sie Teil des Uninetzes. Und das ist auch das für diese Rechner Wichtige. Und wenn Sie dann rausgehen wollen, dann geht das an einen zentralen Rechner im Rechenzentrum und der verschickt das Paket dann an ein anderes Netz. Und die Gesamtheit dieser Netze nennen wir das Internet. Aber faktisch ist, dass Sie hier in einem lokalen Netz erstmal arbeiten und den Zielrechner, egal ob das Google ist oder ob das ein Rechner in einer anderen Uni ist, der sitzt auch in einem lokalen Netz. Und dazwischen, es gibt, also ich will nur darauf hinweisen, es gibt nicht das Internet und die anderen Netze. Es gibt immer ein lokales Netz, also was dann sich mit dem anderen überschneidet und die Gesamtheit macht das Internet aus. Es gibt tatsächlich, also es ist nicht ganz richtig, es gibt einige Rechner, die sind nur zur Transportweiterleitung eingerichtet. Aber im Grunde genommen ist das Internet eine Abstraktion und eine Beschreibung für die vielen anderen Netze. So, wenn wir jetzt von Netzmedien sprechen, kann man das systematisch sehr schön durchgehen. Also wenn wir uns aufs Internetmedien beschränken, kann man das ganz schön durchgehen, indem wir uns die Dienste anschauen, die oben auf dem Application Layer liegen. Das Interessante ist, dass diese sogenannte Portnummer, also jedem Dienst wird ein Port, also einfach eine Nummer zugeordnet. Eine Nummer, also die 16-Bit lang ist, um die voneinander zu unterscheiden. Ich komme darauf noch gleich zu sprechen. Wenn Sie den Header ansehen, werden Sie es sehen. Also wenn Sie, sagen wir mal, E-Mail benutzen, dann ist es 25, Port 25. Das sehen Sie SMTP oder eSMTP für E-Mail-Versand. Wenn Sie den Webserver, also einfach, was man gemeinhin das Internet nennt, also eine Webseite aufrufen, dann ist es Port 80. Wenn Sie Post abholen, dann ist es POP3 häufig, das ist dann Port 110 oder IMAP, das ist Port 143. Das sind erstmal Zahlen, denen entspricht jetzt im Computer jetzt nicht irgendwie ein Türchen, aber jedes Paket hat so eine Zahl drin und dann weiß die Anwendung, ist es für mich oder ist es für jemand anders. Und wenn Sie einfach diese Ports, die sind natürlich, die muss man sich reservieren, das heißt, also man würde Port 25 an nichts anderes vergeben als an SMTP. Das können Sie machen, aber dann haben Sie ein Dialektproblem mit anderen Rechnern. Die schicken Ihnen eine Mail auf Port 25 und Sie leiten die weiter an Ihren Browser. Das wäre dumm. Also hat man sich, es gibt verschiedene Institutionen, da hatte ich in der Geschichte des, also in der dritten Vorlesung ja auch darauf hingewiesen, die einfach sowas normiert. Diese Request for Commons sind das. So, und in diesen Institutionen wird halt festgelegt, okay, Port 25 ist für E-Mail und wer mitmachen will, der soll sich eben auch dran halten. Und wenn Sie die Listen anschauen, haben Sie im Grunde genommen eine Auflistung aller Medien, die im Internet angeboten werden, also alle Applikationsschichten, die angeboten werden. Das hier sind mal nur die prominentesten. Also Echo, FTP zum File-Transfer, SSH, Secure Shell, dass Sie so Online-Banking machen können, Telnet, dass Sie auf andere Daten zugreifen, etc. Das wird der zweite Teil der Vorlesung auch sein, dass wir mal so ein paar Protokolle durchgehen, beziehungsweise die dahinterliegenden Anwendungen. Aber das mache ich halt nicht alphabetisch, sondern eher nach den Protokollen. Und dann halt diskutiere, was das historisch bedeutet hat und welche Funktion diese Protokolle heute noch haben. So, dann reichen wir weiter, nicht? Das war ja die Application-Schicht, reicht es weiter an die Transportschicht. Und hier sehen Sie mal so einen Header. Also das ist der Header, das ist dieser dunkelgraue, den der TCP hinzufügt. Und da sehen Sie ja so Dinge wie Source Port, Destination Port. Das sind einfach zwei Zeilen. Also so eine Zeile ist 4 Byte lang. Das sind dann 2 Blöcke von jeweils 2 Byte für den Source Port, Destination Port. Von wem kommt es und wo soll es hin? Dann gibt es eine Sequence Number. Ihre Pakete sind ja durchnummeriert. Die werden auch später wieder zusammengesetzt. Acknowledgement Number, die tauschen sich entsprechend aus. Und dann noch so eine jede Menge andere Sachen. Offset, Flags, Checksum, um zu gucken, ob das Paket richtig ist. Options und so weiter. Und dann Data begins hier und danach kommen dann die Daten. Also das ist im Grunde genommen so ein TCP-Header, aus dem man also vor allem wichtig die Sequence-Number rausnimmt, um zu sehen, von welchem Paket reden wir hier eigentlich. Und die Ports, wohin soll das eigentlich gehen? In welche Anwendung wird das später übernehmen? Und das weiß dann TCP, wenn da steht 80, Port 80, dann weiß er, okay, das soll bitte an den Browser gehen. Wenn da steht 25, dann geht es an Ihr Programm, was Sie angemeldet haben, dass es sich um E-Mails kümmert und so weiter. So, aber Sie sehen auch hier ist von Adressierung ist nichts zu sehen. Dieses TCP kümmert sich wirklich nur um die Aufteilung von Paketen und was die Transportschicht auch macht. Wenn irgendwann mal so eine Nachricht ankommt und es fehlt ein Paket, es kann ja sein, dass es halt irgendwie untergegangen ist, dann wird es nochmal angefordert. Wir haben ja so eine Acknowledgement-Number, also die stehen ja miteinander, also der Sender und der Empfänger oder der Client und der Server stehen über TCP miteinander in Kontakt. Und wenn da was fehlt, dann beschwert sich das TCP vom Client zum Beispiel, Moment, du musst mir noch Paketnummer nachschicken. Also da gibt es so eine Zeit und wenn die abgelaufen ist, dann wird Beschwerde eingereicht. Das ist auch die einzige Schicht, die sich um sowas kümmert. Das IP, also das ist die nächste Schicht, die kümmert sich nicht darum, ob die Pakete richtig ankommen. Die werden hier einfach nur verschickt. Da haben Sie wieder einen Header. Im Wesentlichen haben Sie hier solche Dinge wie Source Address und Destination Address in der Mitte. Ansonsten wieder Checksums und über welches Protokoll geht's. Über welches Protokoll von darüber wird gearbeitet. Also das sind wieder Optionen und sonstige Dinge. Interessant, Source und Destination Address, das sind 4 Byte. Das sind diese IP-Adressen, die Sie immer mal sehen. Das sind 4 Byte, weil wir in diesem Header nur 4 Byte Platz haben. Das ist ein großes Problem, weil die uns inzwischen ausgehen. Sie sehen ja rechts mal so ein Adressschema. Je nachdem, wie die aufgegliedert sind, also diese 4 Byte haben Sie Typ A, B, Klasse A, B, Klasse C. Also es gibt verschiedene Formen. In der Regel bewegen Sie sich heutzutage in Klasse B-Netzen oder Klasse C-Netzen, also Klasse A, da gibt es ja nur 256 Klasse A-Netze, das sind gar nicht so viele, oder 128 gibt es sogar nur. So eine IP-Adresse zum Beispiel 132.180.108.67, wenn Sie da draufgehen, landen Sie in der Medienwissenschaft. Also das wäre so eine typische IP-Adresse und deswegen haben die auch immer diese Struktur, das sind 4 Byte, 4 Zahlen von 0 bis 255, das ist relativ kryptisch, weil man nicht weiß, was bedeutet. Sie sehen aber an diesen Klassen A, B, C, der erste Teil bezeichnet immer die Nummer des Netzes und der zweite Teil bezeichnet den Computer. 132.180 ist die Nummer des Netzes der Universität Bayreuth. Es handelt sich also um ein Klass B-Netz, weil 2 Byte für die Netze und 2 Byte für den Rechner reserviert sind. Da können Sie sich ja ausrechnen, bei 2 Byte, also so viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es da gar nicht, die Ihnen zur Verfügung stehen. Deswegen werden die langsam knapp. Der Adressraum für das Internetprotokoll ist sehr, sehr eng. Man will schon seit vielen Jahren auf ein neues umziehen, aber das ist gar nicht so einfach. Frage?
Aber man muss doch nicht immer die gleiche IP haben, wenn man ins Internet geht, oder?
Nein. Sie haben immer eine IP und zwar eine eindeutige, die Ihnen für diese Zeit zugeordnet ist. Wenn Sie sich einwählen über DSL von zu Hause, dann kriegen Sie dynamisch eine, also der Ihr Provider hat so einen Pool von IP-Adressen, 1000 Stück oder 5000 oder 100.000, je nachdem, wie gut er verhandelt hat, und die kann er verteilen. Und dann wählen Sie sich ein, Sie kriegen für die Dauer der Verbindung, kriegen Sie eine IP-Adresse von dem Provider und die wechselt auch jedes Mal, wenn Sie sich neu einwählen, kriegen Sie eine neue. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, sich feste IP-Adressen zuordnen zu lassen. Dann sowas wie einen Server, den wollen Sie ja immer unter der gleichen Adresse finden. Und dann sagt man, okay, diese gehört euch. Also bei der Uni Bayreuth zum Beispiel ist es so, Sie haben 132.180, ist die Uni Bayreuth. Und dahinter die nächste Zahl, das ist das sogenannte Subnetz. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, sehr viele Rechner unterzubringen. Aber das 108er Subnetz zum Beispiel ist für die Medienwissenschaft und so ein bisschen was da oben am Geschwister-Scholl-Platz los ist. Und dahinter ist nun eigentlich nur noch 1 Byte frei und das ist jetzt die 67 und das ist unser Server. Also das ist der Server von unserer, der bei mir oben im Büro steht. Und da gehe ich zum Rechenzentrum und sage, ich habe hier einen Computer, ich bräuchte eine IP-Adresse. Und dann sagen sie, ja, wir haben ja 65.536. Also durch diese 2 Byte haben sie die Möglichkeit, 16 Bit, 65.536 Rechner zu vergeben. So viel hat die Uni nun doch nicht. Insofern ist es relativ einfach möglich, innerhalb dieses 132.180er Netzes noch eine IP-Adresse zu bekommen. Der Vorteil ist, ich kann, da komme ich dann gleich noch drauf, ich muss nicht immer diese Zahl eintippen, sondern ich kann sowas wie medienwissenschaft.unibayreuth.de eintippen und dann weiß ein anderes System, der Domain Name System, dass das diese Nummer 132.180 ist. Und wenn Sie sich einwählen über Ihren Provider und Sie jedes Mal eine neue IP-Adresse kriegen, dann findet man sie nur schwer. Und insofern ist das für stabile Dienste, haben Sie, werden Sie auch sehen, wenn Sie irgendeine Internetadresse mal anfahren, die IP-Adresse ist immer stabil, aber die Kunden nicht. Das macht ja diese Überwachung jetzt so, ne? Wie kriegen wir raus, wann Sie Musikdateien runtergeladen haben? Das muss alles mitgelockt werden. Und dann ist die Frage, wie lange müssen diese Dateien, also diese Daten aufgehoben werden von der Telekom oder von 1&1 oder von wem auch immer. Denn im Grunde genommen ist das ja dem Provider egal, wann sie welche Adresse bekommen haben. Und deswegen gibt es ja das Gesetz, nein, diese Daten müssen 6 Monate, 18 Monate gespeichert werden, wenn sich nämlich in einem Jahr herausstellt, dass sie eine Terroristin sind. Dann will man auch wissen, auf welchen Seiten sie vor einem Jahr gewesen sind, beziehungsweise wie lange sie im Internet waren. Die Seiten werden ja gar nicht gespeichert. So, das ist das Internetprotokoll, aber das arbeitet intern mit diesen Zahlen. So, und dann sitzt dann dahinter jemand, der sagt, wenn ich jetzt weiß, ich will zu 167.130 in ein anderes Netz fahren, dann weiß im Rechenzentrum ein Rechner, der will zu 167.130, dann muss ich dieses Kabel benutzen, use this way. Und wenn er zu 108, 117 will, dann muss er dieses Kabel ansprechen. Manchmal wissen die es aber auch nicht. Also nicht jedes Netz kennt alle anderen Netze. Und dafür ist das Internetprotokoll so geschrieben, wenn Sie nicht wissen, wo das Paket hin soll, dann schicken Sie es dem nächstgrößeren. Also dann schicken Sie es irgendeinem, der es hoffentlich weiß. Das ist so ein bisschen die Idee, dieses Hot-Potato-Routing. Behalten Sie es nicht für sich und suchen Sie, sondern schicken Sie es dem Nächsten, es kommt schon irgendwann an. Und da gibt es dann so eine ziemlich gute Baumstruktur. Also es gibt den nächsthöheren, das ist dann der, sich in Deutschland zumindest auskennt. Sie sehen ja an dieser 132.180, Sie ahnen schon, das ist innerhalb in Deutschland. Also schickt man es ein, es gibt so einen großen Provider in Karlsruhe zum Beispiel, und der weiß dann, wo in Deutschland die wichtigsten IP-Adressen sind und schickt es dann dorthin. Aber wenn diese Leitung tot ist, weil da jetzt ein Hurricane in der Ostküste der USA gewütet hat, das ist schon mal passiert, wie macht man es dann? Dann ist diese Leitung tot, dann sage ich, du musst dieses Unterseekabel nehmen, aber das geht nicht. Und dann kümmert sich auch der entsprechende Router darum, okay, ich kann diese Leitung nicht nehmen, dann schicke ich es über Afrika, Südamerika und Nordamerika, dann funktioniert das auch. Also das ist dynamisch, dass man immer die Verbindung raussucht, die gerade frei ist und die dem Ziel irgendwie am nächsten liegt. Und wenn es mehr als 23 oder 25 Hops braucht, also wenn Sie mehr als 25 Mal weiterleiten, dann stirbt es irgendwann. Da steht im Header drin, wie viele Hops Sie gemacht haben, also wie oft wurde dieses Paket schon weitergereicht und irgendwann gibt es dann Timeout und konnte es nicht zustellen. Dann sind dann solche Nachrichten wie, habt ihr nicht gefunden, tut mir leid, konnte ich nicht zustellen. Aber in der Regel kommen die dann an, es kann aber eine Zeit dauern. Und so ein Paket kann dann auch um den ganzen Erdball gehen. Also wenn gerade eine Verbindung gekappt ist, kann man auch über Asien und über Westamerika dann routen. Ist im Grunde genommen egal. Es dauert dann entsprechend länger, aber möglich ist auch, dass ein Paket über Westen und das andere über Osten geht, weil halt die Verbindung so abwechselnd getaktet ist. Also möglich ist es, in der Regel bilden sich aber klare Pfade raus. Also wenn ich von hier jetzt, sagen wir mal, zur Uni Karlsruhe eine Mail verschicken will, dann werden die Pakete schon in der Regel die gleichen Strecken benutzen, aber es muss nicht sein. Das Internetprotokoll ist völlig, dem ist das völlig egal, das behandelt jedes Paket neu, kann man sagen, das von TCP runterkommt. Jedes Paket wird geguckt, welche Adresse, wo soll es hin. Und wenn sich zwischen dem Paket und dem nächsten irgendwas ergeben hat, dann wird eine neue Route auch entsprechend rausgesucht. So, das Ganze nennt man Socket. Also eine erfolgreiche Verbindung benötigt zumindest eine Zieladresse, eine IP-Adresse, ein Protokoll und eine Portnummer. Beziehungsweise eine Portnummer, nicht? Also Sie müssen wissen, ob Sie mit dem TCP-Protokoll, es gibt über dem Internetprotokoll gibt es noch andere, nicht? Sie haben ja hier auf dem Header, gab es ja sowas wie Protokollnummer, da gibt es UDP, da gibt es irgendwie so 2, 3. Das müssen Sie wissen, dass Sie meistens benutzt man TCP, eine Portnummer, also welcher Dienst wird da oben angesprochen? Ist es Telnet, ist es World Wide Web, ist es E-Mail, ist es Chat, ist es FTP? Und dann haben Sie die Adresse und diese Kombination nennt man Socket. Ein Socket, Sie öffnen einen Socket. Ein Socket ist sowas wie eine virtuelle Leitung, die gibt es nicht wirklich, aber wenn Sie einen Socket haben zu einem Server, dann können Sie mit dem jetzt Daten austauschen, ohne, also es ist deswegen keine wirkliche Leitung, weil sie ja nicht wissen, wie die Pakete hin und her fließen, also welchen Weg die tatsächlich nehmen. Aber faktisch haben sie für die Dauer der Verbindung einen Socket eingerichtet und können dann zu dem anderen Rechner Verbindung aufnehmen. Soweit klar? Wenn nicht, fragen Sie rein. So, das ist jetzt für Menschen sehr unbequem, immer diese IP-Adressen sich zu merken. Deswegen gibt es diesen Domain, das Domain Name System. Hier von, also John Postel war da so einer der Gründungsväter. Das folgendermaßen funktioniert: Sie tippen nicht ein 132.180.108.67, sondern medienwissenschaft.uni-bayreuth.de. Das tippen Sie ein und erwarten, dass Sie dann auf dem richtigen Server landen. Woher weiß nun der Computer, dass dieser Name diese IP-Adresse ist? Er weiß es, indem er Ihren Namen zunächst einmal auflöst. Das heißt, er schickt den Namen an einen Domain-Name-Server. Den müssen Sie auch immer eintragen, wenn Sie eine Internetverbindung einrichten. Was ist Ihr DNS-Server? Und dann fragt er nach, hey, kennst du medienwissenschaft.uni-bayreuth.de? Und wenn Sie jetzt in Karlsruhe sitzen, sagt er, naja, nie gehört. Aber da ist DE hinten dran. Fragen wir doch mal den Hauptserver, der sich um die DE-Domains kümmert. Dann fragen Sie danach, dann sagt der Medienwissenschaft-Uni, kenne ich, aber Uni Bayreuth, das sagt mir was. Das ist der Rechner da hinten. Also, beziehungsweise, das gibt einen DNS-Server der Uni Bayreuth, der weiß Bescheid. Dann fragt der Rechner, an dem Sie sitzen, nach, okay, hier, Uni Bayreuth, sag mir mal, was ist der Medienwissenschaft? Und dann erwartet man schon, dass der Bescheid weiß, denn es ist ja ein Rechner, das ist auch wieder im Rechenzentrum einer. Und der sagt dann, Medienwissenschaft, Uni Bayreuth kenne ich, das ist die Nummer 67. Und dann schickt er die Zahl zurück und dann wird eigentlich erst die Nachricht verschickt. Insofern, Sie tun dem Computer keinen Gefallen, wenn Sie einen Namen eintippen, weil er erstmal eine Anfrage starten muss innerhalb des Domain Name Systems. Das dauert auch ein kleines bisschen länger, aber Sie können es sich besser merken.
Aber man muss ja gar nicht das DE eingeben, damit der weiß, was gemeint ist.
Also wenn Sie kein DE eingeben, das hängt so ein bisschen vom Browser ab. Manche Browser sagen, wenn du vergisst, den Top-Level-Domain anzugeben, dann gehe ich mal davon aus, dass du DE meintest, wenn du in Deutschland bist. Manche sagen, dann gehe ich davon aus, du meinst com oder dann suchen Sie mal unter com.org.de oder so. Das sind so Browser-Dinge. Sie müssen inzwischen ja auch nicht mehr http://// eingeben. Das war ja so, vor 10 Jahren war das im Radio immer so. Besuchen Sie uns unter http://. Und damit war der Werbewerb schon völlig hinüber, weil alle schon abgeschaltet haben. Inzwischen sind die Browser auch so klug, dass sie sagen, wenn sie kein Protokoll angeben, mit dem sie arbeiten, dann werden sie wohl HTTP meinen. Sie können mit den Browsern auch ganz andere Protokolle bedienen, aber in der Regel machen sie es nicht. Und das ist so ein Default, der eingestellt wird, sodass sie inzwischen nur noch www und dann meineseite.de eingeben können und tatsächlich manchmal sich sogar die Top-Level-Domain sparen. Und da gibt's, das ist so ein typischer Baum. Wenn man immer sagt, das Internet sei so dezentral, rhizomatisch und bla, das stimmt auf bestimmten Schichten schon. Also das World Wide Web ist natürlich wild untereinander vernetzt und auch die Kabel liegen irgendwo und irgendwie und hier können Sie mit Funk und da über Glasfaser und da über Satellit. Aber diese Zwischenschicht, also diese IP-Schicht, die ist irgendwie der strengste Baum überhaupt, den Sie sich vorstellen können. Denn jeder Rechner ist eindeutig über seine Top-Level-Domain, also sowas wie hier sat.gov und mil und solche Sachen oder .de, .edu, .org, .com zu erreichen. Das ist die sogenannte Top-Level-Domain. Darunter liegen dann die Domains, so wie Uni Bayreuth oder Yahoo oder Google oder was sie auch immer haben. Und davor liegen dann der Rechnername, der Name eines Rechners. Viele Rechner heißen heute www, weil sie im World Wide Web sind. Aber das www.unibayreuth.de heißt keineswegs, ich benutze den Dienst www an der Uni Bayreuth, sondern ich hätte gerne den Rechner, der heißt mit dem Namen www. Weil die es viele so benennen. Aber da entsteht so der Eindruck, dass das was, also das World Wide Web sei, also das müsste man immer eintippen. Also gerade die Medienwissenschaft können Sie auch ohne www erreichen. Da tippen Sie einfach ein Medienwissenschaft Uni Bayreuth, weil der Rechner heißt halt Medienwissenschaft Uni Bayreuth. Der heißt aber auch www.medienwissenschaft. Wohl wissend, dass wenn man das sagt, wir sind unter Erreichung der Medienwissenschaft, dass viele dann eintippen www.medienwissenschaft und sich dann ärgern würden, wenn sie nicht ankämen. Also haben wir beide Namen reserviert, mit dieser IP-Adresse .67 verknüpft, übers Rechenzentrum. Und wenn nun so eine Anfrage kommt, die hier vorne reintrudelt, dann wird die an unseren Rechner weitergeleitet. Da sind in den letzten Jahren, ja, also hier sehen Sie übrigens, das auf der Weltkarte sehen Sie die DNS-Root-Server. Es gibt eigentlich nur 13, jenseits, hinter dem DE könnten Sie nochmal einen Punkt setzen. Ne? Also unibayreuth.de, Punkt, könnten Sie machen. Das wird in der Regel auch nicht als Fehler interpretiert von den Browsern, denn es gibt sogenannte Root-Server, die haben also diesen Punkt hinter sich. Da gibt es weltweit 13 und die meisten stehen in den USA, weil da natürlich das Internet historisch herkam. Sehr zum Leidwesen der anderen Länder, die sagen, Moment, da gibt es aber ein Informationsmonopol, also China und so, die sind dann nicht so mit einverstanden, dass alle ihre Anfragen erstmal in die USA geschickt werden. Jetzt gibt es ja in Japan noch die Möglichkeit. Aber es gibt schon den Wunsch, mehrere solcher Root-Server einzurichten. Insbesondere ist es ein Problem, so ein Root-Server wird schon mal geknackt. Und wenn Sie es schaffen, in einem Root-Server zu sagen, www.bahn.de ist aber Ihr Piratenrechner und dann tippen alle ganz lieb ein www.bahn.de und landen aber auf einem anderen Rechner. Das ist von diesen Fischern, die versuchen, ihre Bankdaten zu erwischen. Die sagen ja einerseits hier, ich habe nicht kaputt Datenkonto, bitte einloggen auf unsere Seite. Also die werden aber auch besser, also dieses gebrochene Deutsch, mit dem die lange gearbeitet haben, weil es halt über Google übersetzen ging, das ist inzwischen vorbei, also Phishing ist ja ein echtes Problem und die locken sie dann auf irgendeine obskure Webseite. Das fällt spätestens dann auf, wenn sie in die Adresszeile gucken, da steht dann halt irgendwie www.piratending.de oder so, Piratenserver.ru und dann merken sie schon, Moment, ich bin ja gar nicht bei der Bank. Wenn Sie es aber schaffen, den Domain-Name-Server zu kompromittieren, dass ja immer, wenn Sie Deutsche Bank eintippen, deutschebank.de, leitet der Sie aber nicht auf den Server der Deutschen Bank, sondern auf diesen russischen Piraten-Server um, dann haben Sie natürlich ein Problem. Das gibt es immer mal wieder, dass also Hacker es schaffen, so ein Domain-Name-System zu knacken. Und dann ist natürlich also die Gefahr recht groß, weil sie ja noch, also man kann nicht mal sagen, aber sie hätten noch mal hingucken können, da sah man noch, dass es nicht klappt. Also das ist so ein Problem, dass man mehrere solcher Root-Server braucht, die redundant sind, wenn einer ausfällt, dass die anderen halt noch weitermachen können. Denn wenn die Root-Server weg sind, dann ist das Internet schon ziemlich lahm, also dann passiert nicht mehr so viel. Dann können sie noch so lokal, dann kann Deutschland sich noch unterhalten untereinander, aber so internationaler Verkehr ist dann wahrscheinlich erst mal zu Ende. Das ist so das eine Interessante, weswegen die Diskussion sehr groß ist, wer darf eigentlich alles noch so einen Root-Server aufmachen? Das muss ja in vertrauenswürdigen Ländern sein, dann nicht, dass man in irgendeinem Schurkenstaat ist, der wiederum das für seine Zwecke nutzt und im Falle eines internationalen Konfliktes dann einfach mal kurz die DNS-Einträge verbiegt. Also das ist eine große, das ist vor allem eine politische Diskussion. So, und dann gibt es dann noch diese Kleinigkeiten, dass in den letzten Jahren kleine Inselstaaten, irgendwie polynesische Inselstaaten, zu unglaublichem Reichtum gekommen sind, weil ihnen durch das Domain Name System solche lukrativen Endungen wie TV zugeordnet wurden. Also nicht, also Tuvalu hat den Namen TV bekommen, ist eine Insel, die haben wieder 3000 Einwohner und schwimmen im Geld, weil alle Fernsehsender weltweit gerne eine .tv-Endung hätten. Also haben diese Tuvaleser haben dann ihre gesamten Namensrechte an eine Firma in San Francisco verkauft, die das dann wahrnimmt. Jetzt können sie halt MTV oder was auch immer, ARD.tv, ich weiß gar nicht, also sehr viele halt TV haben. Wo der Server steht, ist ja völlig egal. Sie können auch eine TV, sie können sich auch eine Domain registrieren lassen, .tv. Da müssen sie aber richtig was hinlegen. Oder MU für Mauritius, für Music, MD für Medicine and Health, FM für Radio oder TM für Turkmenistan Trademark. Jetzt gibt es seit neuestem, es wird wohl kommen, XXX für Erwachsenenangebote oder da gibt es jetzt verschiedene andere Top-Level-Domains, um die Angebote besser zu filtern. Das ist auch eine rein politische Diskussion, welche Top-Level-Domains lässt man eigentlich zu und inwiefern schafft man es damit, das Internet besser zu strukturieren. Insofern hier fängt dann das auch an, das ist überhaupt keine technische Frage, es ist völlig problemlos, nur man muss es einheitlich machen. Es kann nicht sein, dass der eine Domain-Server sowas wie TV akzeptiert oder jetzt sowas, was war das andere? Also Business oder Commerce oder so, gibt es so verschiedene, oder .bank, also solche sehr gut sprechenden Top-Level-Domains und dass ein Root-Server das akzeptiert, aber die anderen nicht, dann ist das Internet wieder zerlegt. Insofern, dieses IPs oder the Domain Name System ist ein klarer Baum, denn es geht ja noch weiter, Sie können einen eindeutigen Rechner identifizieren. Und auch wenn Sie sich über Ihren Provider einloggen, einwählen, Sie haben dann einen Rechnernamen, der ist aber immer so bt10751.puretech.de oder sowas, den Sie jeweils neu kriegen. Aber auf Ihrem Rechner selber ist ja, oder auf dem jeder, der irgendwie einen Rechner ins Netz stellt, einen Server, da ist ja noch diese Dateihierarchie auch noch mit Ihren Ordnern. Sie müssen ja eine einzelne Datei, ob das irgendeine Website, also eine HTML-Datei ist oder ein JPEG, was Teil einer Webseite ist, das muss eindeutig weltweit identifizierbar sein zu jedem Moment. Ansonsten funktioniert es nicht. Und das klappt eben nicht durch so, ja, wir machen eine dezentrale Struktur und der eine weiß schon, wo es ist. Das funktioniert nur über so einen sehr hierarchischen Baum, also ein Baum ist ja ein Graph ohne Kreise, nicht? Sie können von oben sich eindeutig nach unten arbeiten auf nur einem einzigen Pfad. Und das ist diese Zwischenschicht, die sehr hierarchisch ist, und die anderen Schichten des Internets sind dagegen also sehr dezentralisiert. Hier sehen Sie auch mal das Routing, wie das aussehen kann, wenn Sie von einem Server zum anderen kommen wollen. Oben übrigens Sendung mit der Maus, sehr zu empfehlen, Sendung mit der Maus, erklärt das Internet, finden Sie auf Yahoo, auf YouTube. Können Sie sich mal anschauen, sind so 20 Minuten, sind eine Viertelstunde, nee, 12, wie auch immer. Also ist auf jeden Fall sehr anschaulich erklärt, wie das mit den Paketen funktioniert. Das IP-Protokoll kümmert sich darum, von Ihrem Sender, das kümmert sich darum, dass es an den nächsten kommt. Und da haben Sie jetzt so einen Computer, der eigentlich nur fürs Routing zuständig ist. Also der kümmert sich nur um die IP-Schicht und die darunterliegenden Schichten. Das ist ein sogenannter Router. Und der gibt es in Netzwerk 1, also die beiden liegen in Netzwerk 1. Dann Router 1 und Router 2, die sitzen zusammen in Netzwerk 2. Und Router 2 und der Empfänger sitzen zusammen in Netzwerk 3. Also in jedem Netzwerk brauchen Sie zumindest einen Rechner, der in Ihrem Netzwerk ist und in einem anderen. Das ist ein sogenannter Gateway oder eben Router. Gibt es hier auch. Wir haben eben einen Rechner im Rechenzentrum, der ist sowohl im Netz der Uni Bayreuth als auch in einem darüber geordneten DFN-Verein zum Beispiel, also vom Deutschen Forschungsnetz, das die deutschen Universitäten miteinander verbindet. Und auch diese ganzen, im DFN-Netz gibt es dann auch einen Rechner, der ist, und das ist, da sind wir wieder in Karlsruhe, der ist sowohl im DFN-Netz als auch im deutschen Provider-Netz, wo alle Provider so mal einen Rechner teilen. Das heißt, wir haben in Karlsruhe einen Rechner, der hat, glaube ich, mehrere Petabyte Datenumsatz pro Tag, wo eigentlich alle, also wenn Sie von Telekom zu Alice wechseln, eine E-Mail schicken, dann fließt das mit ziemlicher Sicherheit über Karlsruhe. Dieser eine Punkt, weil da der Exchange, ich glaube, in Frankfurt gibt es auch einen, also es gibt so einen Exchange Point, wo große Netze einfach miteinander Daten austauschen. Es gibt noch viel schlimmer, in Alexandria gibt es einen in Nordafrika, also in Ägypten, wo das gesamte afrikanische Netz mit dem europäischen und dem asiatischen Netz verbunden ist. Also wenn Sie von Europa nach Asien eine E-Mail geschickt haben, dann floss die sicher über Alexandria. Und wenn Sie von Afrika in irgendein asiatisches Netz folgen, ging das auch über Alexandria. Das hat sich inzwischen so ein bisschen entzerrt durch Satellitenkommunikation, aber Alexandria gab es ein Haus, wo 3 Unterseekabel und dann noch irgendwie mehrere nationale Glasfaserkabel zusammenliefen. Und hätte man das gesprengt, dann wäre irgendwie Europa von Asien getrennt. Und diese Idee, das Internet ist so dezentral und es fließt alles hin und her, das stimmt theoretisch, praktisch, aber aus organisatorischen, finanziellen Gründen sorgt man dann doch dafür, dass wichtige Knoten also zentral administriert werden. Und da setzt dann, also denken Sie an die Great Firewall of China. Es gibt in ganz China gibt es einen Rechner oder ein Haus, über die gesamte chinesische Internetkommunikation in andere Länder fließt und auch umgekehrt. Und da setzen Sie halt die Zensur an. Und da wird auch die Überwachung angesetzt. Und die Diskussion gab es mal, dass wir das mit Frankfurt oder in Karlsruhe auch machen. Dass man sagt, wir gucken mal auf diesen Exchange Point und schauen mal, wer welche Pakete verschickt. Das ist diese Diskussion, wenn man Überwachung einsetzen will, wo kommt man eigentlich an die Daten ran? Und da ist das Internet plötzlich hochzentralisiert. Ähnlich wie das Telefonnetz schon. Aber was natürlich geht, das hat man so in verschiedenen Kriegen gesehen, so im Bosnienkrieg fing das an, dass es möglich ist, Sie können natürlich jeweils immer ein Satellitentelefon benutzen und dann sozusagen aus jenseits dieses nationalen Netzes in so einem internationalen Netz mitmachen. Und so können Sie natürlich aus China oder Tibet, sagen wir jetzt mal, Informationen raustunneln, indem Sie nicht über die Great Firewall of China gehen, sondern über teure Satellitenkommunikation. Insofern, das Netz von seiner Struktur her oder von seiner technischen Veranlagung her ist beliebig dezentral. Von der technischen Umsetzung, wie es gemacht und der politischen Umsetzung, ist es ziemlich zentralisiert auf dieser IP-Schicht. Aus ökonomischen, politischen Gründen. Aber es gibt auch immer die Möglichkeit, dort Umwege zu finden. Entweder Sie müssen sie selber legen oder dann, also wenn Sie mehr Geld haben, können Sie halt auch über Satellit gehen oder über andere Netze. Aber irgendwo fließt Ihre Information natürlich immer lang. Und das heißt, das sind immer Netze, die Sie auch selber nicht kontrollieren können. Also deswegen gibt es ja sowas wie SSH oder SSL, dass Sie dann sagen, okay, Sie können es ja lesen, meine Daten, aber die sind verschlüsselt. Das ist ja genau die nächste Diskussion, dass Sie die Daten, die Sie zwar auf dem Weg, Sie können den Weg der Daten nicht kontrollieren, aber Sie können sicherstellen, dass jeder zwar die Daten lesen, aber nicht entziffern kann. Da fangen dann diese Diskussionen an, weil sie ja überhaupt nie wissen, also sie können nicht sagen, wenn ich von New York oder von San Francisco nach Rom was verschicke, welchen Weg das geht. Das könnte auch über die andere Seite des Erdballs gehen. Das ist gar kein Problem. So, das ist also diese IP-Schicht. Und dann haben sie so Dinge wie Hubs und Switches, die sind im Grunde genommen, leiten die dann nur, sagen wir mal, unterhalb der IP-Schicht weiter, die leiten Pakete nur weiter. Router kümmert sich zumindest um die Verwaltung des IP-Protokolls und darunter liegen dann eben diese fundamentalen Dinge, die einen immer ärgern, wenn sie nicht klappen, die Netzzugangsschicht, ganz bekannt Ethernet aus dem Xerox PARC, Sie erinnern sich vielleicht da, wo es entwickelt wird, aber so von der Idee her schon älter aus dem SAGE-Netz. Also wir reden alle gemeinsam gleichzeitig und wenn zwei, also wir hängen alle an einem Kabel, alle Rechner an einem Kabel und jeder kann schicken, wann er will und wenn es kollidiert, dann warten beide eine zufällige Zeit und schicken ihre Nachricht erneut los. Das ist, denke ich mal, das, womit Ihre Rechner hier alle verbunden sind. Das ist eigentlich die gängige Form, mit der Sie Local Area Networks, also kleine Netze, realisieren können. Das liegt so ein bisschen daran, dass die Kabel nicht beliebig verlängerbar sind. Mit diesen sogenannten RJ45-Steckern, das sehen Sie hier mal in groß, mit denen man sich auch nie beschäftigen muss, solange sie funktionieren. Aber es kommt halt der Tag, an dem es nicht klappt. Und da muss man wissen, dass man es mit einem RJ45-Stecker zu tun hat. Alternativ sind WLANs, also Wireless Local Area Network. Gibt es andere Protokolle, dieses IEEE 802.11 A bis, inzwischen sind wir bei N, ich glaube schon N ist schon jenseits, also die definieren Ihnen verschiedene Geschwindigkeiten, irgendwas zwischen 20 bis 300 Megabit pro Sekunde. Auch das ist inzwischen längst über, also da gibt es inzwischen auch schon mehr. Das sind im Grunde genommen die Möglichkeit, dass Sie Ihren Rechner anschließend per Funk übertragen. Auch das ist über ähnlich wie Ethernet. Jeder schickt und wenn es kollidiert, schickt jeder halt nochmal nach. Und damit können Sie drahtlos das erreichen. Es reicht nicht aus, um Hawaii-Inseln zu verbinden, aber es ist halt genug, um eben solche Blasen. Ja, wenn Sie mal Ihren Rechner aufklappen in irgendeinem beliebigen Haus, wo mehrere Parteien wohnen, sehen Sie ja irgendwie Dutzende von Funknetzen. Und das ist ja genau, das sind genau diese Router, die Sie heute, also kosten ja auch recht wenig, ich glaube 40 Euro kostet so ein Ding oder 20 und schon können Sie eine Funkblase aufmachen. Bei Funk ist immer das Problem, es sind halt Blasen, also Sie können nicht sagen, nur für diesen Raum, das können Sie ja sagen, aber trotzdem können Sie es draußen hören, mithören oder Sie können es draußen empfangen oder manchmal auch nicht mal für dieses Gebäude. Also Funk ist relativ schwer zu kontrollieren oder einzuschränken. Das führt wiederum zu Verwerfungen. Inzwischen gibt es, glaube ich, höchstrichterlich das Urteil, dass Sie verantwortlich sind für Ihr Funknetz. Also wenn Sie ein offenes Funknetz betreiben oder mit dem Passwort 1111, weil es per Default eingestellt war, sind Sie dafür verantwortlich, wenn jemand vor Ihrem Haus den Rechner aufklappt und über Ihr Netz halt illegale Daten verschickt. Oder wenn Ihre Kinder in Ihrem Funknetz, was Sie nicht sinnvoll sichern, irgendwie File-Sharing betreiben, da sind Sie auch dafür verantwortlich. Das ist so die Frage, wer die Verantwortung trägt. Ist es ja der Verkäufer dieses schlechten Routers oder Sie, der sich nicht richtig drum gekümmert hat? Was macht man mit geschützten Netzen, die aber geknackt werden, weil diese Algorithmen, mit denen die Daten verschlüsselt werden, ja auch nicht so stabil sind? Das sind alles noch so offene Fragen, mit denen wir uns in den nächsten Jahren ja auch rumschlagen müssen. Alternativ hat sich in den letzten Jahren UMTS entwickelt. Das war ja mal so für viele hundert Milliarden oder für 100 Milliarden von den Telcoms gekaufte Frequenzen. Damit können Sie halt mit dem Handy ins Netz und nicht nur E-Mails verschicken, das können Sie ja schon über dieses GMRS, sondern eben auch Webseiten oder Filme, Videotelefonie, solche Sachen runterladen, weil die Datenübertragungsrate bei UMTS vergleichsweise gut ist. Das nimmt zu, weil eben diese Smartphones sich stärker verbreiten, weil der Wunsch ist, überall jederzeit online zu sein. Diese ganzen, ich komme da vielleicht nächste Woche, na, weiß nicht, ob wir da noch hinkommen. Also diese ganzen Medien, sowas wie Karten, Sie wollen wissen, wo bin ich jetzt gerade und Sie haben kein GPS, das können Sie natürlich auch so machen, oder Sie brauchen, ne, Sie brauchen GPS, aber dass die Zusatzinformationen zu den Orten sind, wo Sie, wo ist das nächste Restaurant, wo, wie viel kostet dir der Eintritt, wie finde ich eigentlich die nächste Busverbindung. Das sind solche Informationen, die Sie jederzeit brauchen oder gerade dann, wenn Sie unterwegs sind und eben nicht Ihren Rechner zu Hause haben, bis hin, dass Sie halt Fotos verschicken und so weiter. Also das sind die typischen Anwendungen der Smartphones und da, denke ich, passiert ja gerade eine ganze Menge mit diesem Ubiquitous Computing und da ist das UMTS-Netz ganz prominent. So, und jetzt noch so eine nette Fußnote. Das ist dem IP-Protokoll total egal, über welchen technischen Netzzugangsprotokoll Sie arbeiten. Insofern haben Sie es mal probiert, das Internet-Protokoll over Avian Carriers. Also Sie haben das IP-Protokoll über Brieftauben implementiert. Das ist eigentlich mal so ein Proof of Concept, dass ein Computer auch mit, also das war sehr langsam, haben Sie gesagt, weil Sie ja jedes IP-Paket an so eine Brieftaube binden mussten und das dann verschicken. Und also im Grunde genommen haben Sie die komplette Kommunikation über Brieftauben abgewickelt und konnten zumindest so ein Hello World irgendwie in einem halben Tag verschicken. Also die Datenübertragungsrate ist gering, aber es hat insofern funktioniert, dass es dem Computer egal ist, ob er über Ethernet, über Wireless, über UMTS, über Glasfaser, über Satellit oder über Brieftauben arbeitet. Es funktioniert eben auch. Das können Sie mal nachlesen, da gibt es so IPOC, das war eigentlich ganz witzig gemeint. Sie sehen, es hat auch eine RFC, also ein Request for Comment, 1149. Das taucht also innerhalb dieses Standard Korpus auf, der Internettechnologien standardisiert. So, und darunter liegt, das ist eigentlich noch jenseits, also es ist schon jenseits der Internetprotokolle, darunter liegt noch eine Schicht, die jetzt weniger sich über Protokolle definiert, als einfach über Leitungen, über physikalische Artefakte, so Koaxialkabel, Fiberoptik, also Glasfaserkabel, Unshielded Twisted Pair Kabel, gibt es jede Menge und da müssen Sie sich dann überlegen, wie dick muss die Leitung sein, dass die und die Datenübertragungsrate gewährleistet ist, wie schaffen Sie es, das so zu verbunden, jetzt war doch Afrika, war ja so ein Ding, haben Sie so ein Unterseekabel hochgehoben und dafür war dann Westafrika für 3 Wochen von dem Rest der Welt getrennt. Das passiert immer gerne mal, dass bei irgendwelchen Bauarbeiten ein Bagger mal zu tief baggert und dann wieder so ein Glasfaserkabel durchtrennt und damit ist dann lokal mal entweder die ganze Uni abgehängt oder mehrere Häuser, so wie bei Strom, das ja auch passieren kann, nicht? Stromausfall, hat man hier natürlich noch eine weitere Schicht, die da drunter arbeitet, nicht? Wie verlegt man eigentlich diese Kabel und wem gehören sie und wie teuer ist das? Hier ist der Physical Layer von 2002. Das ist so ein Leitungsnetz, was sich durch Europa zieht. Aus historischen Gründen war lange Zeit Berlin näher an Prag als, sagen wir mal, an Hamburg dran, nicht? Also als einfach, weil Telefonleitungen anders gelegt wurden. Man hat sich lange der Telefonleitungen bedient und hat sich dann eher auf die Strukturen der ostdeutschen Telefonleitung verlassen, bevor die Verbindung wirklich nach Westdeutschland hergestellt wurde. So, das sind so Dinge, also dass hier eine andere Topologie entstehen kann, je nachdem, welche Knoten miteinander verbunden sind. Die Diskussion haben wir jetzt verstärkt, so die Frage der letzten Meile, nicht? Also wie schafft man es eigentlich, alle Leute mit DSL zu versorgen, auch gerade die, die in so Dörfern wohnen, wo nur 30 Menschen sind. Da will niemand ein Kabel hinlegen, weil die Leute sagen, das Kabel zu legen kostet 100.000 Euro und bis mir diese 30 Leute, die da wohnen, also die müssen ja schon lange, über mehrere Generationen müssen die Verträge schließen, damit sich dieses Geld wieder reinspielt, sodass die letzte Meile das große Problem ist, auch bei vielen anderen Providern zu sagen, also die letzte Meile gehört halt, wer hat eigentlich ein Netz, ein Kabelnetz, was so fein verästelt ist, dass es bis in die Wohnungen reicht? Das ist ja in der Regel nur die Telekom. Die muss es entsprechend weitervermieten an andere, aber die Preise, das ist immer diese ewige Diskussion, wie viel darf man eigentlich dafür nehmen, dass man die letzte Meile zur Verfügung stellt, also die letzte Meile von dem Knotenpunkt bis zum Endbenutzer. Das ist politisch wieder relevant, denn sowas wie Video on Demand und diese ganzen Fragen, wie weit können wir eigentlich unsere Gesellschaft oder auch irgendwie E-Government, wie können wir es eigentlich im Internet halten, wenn es gab so diesen Nonliner-Atlas, 15% der Bevölkerung sagt, ich mache nicht mit, ich kann nicht oder ich will nicht mitmachen. Das sind solche Fragen, wie kommt man eigentlich an diese Leute ran? Und die große Frage, hier sehen Sie mal, wie das, ich glaube, das ist an diesem D6, also das ist an diesem Central Interchange Point. also wie da der Traffic einfach zunimmt. Und das ist wieder so eine Exponential, also so eine Kurve, die jetzt wieder wächst, also wo erhebliche Datenmengen umgesetzt werden. Die Frage, die sich auch stellt, ist, wenn, sagen wir mal, die Telekom über die Mehrheit der Kabel verfügt oder die Telkoms, jeweils die ehemals nationalen Telekom-Firmen der Länder, könnt ihr eigentlich dafür sorgen, dass bestimmte Pakete, sagen wir mal, schneller durchgeleitet werden und andere nicht? Die große Frage der Net Neutrality, also Netzneutralität, was ja die Telekom immer wieder versucht. Unsere Kunden zahlen für Premium-Dienste wie Video on Demand, Bildschirmtelefonie etc. Und wenn die dafür bezahlen, dann müssen ihre Pakete auch schneller durchkommen. Es sieht einfach schlecht aus, wenn die Pakete ruckeln. Und das heißt, Leute, die nicht zahlen oder die weniger zahlen oder die nicht zur Telekom gehören oder die halt jetzt diesen Premium-Dienst nicht gebucht haben, die müssen einfach länger warten. Insofern, man baut nicht die Infrastruktur weiter aus, sondern man sagt, okay, die Ressourcen, die wir haben, die werden einfach anders verteilt. Ist eine Riesendiskussion, die ziemlich an der Öffentlichkeit vorbeigeführt wird. Auch in Amerika, wer hat eigentlich das Recht zu bestimmen, welche Daten wie schnell über die Netze laufen können? Und da hängt es einfach davon ab, wem gehören die Kabel. Das war schon mit der Einführung des Telefons und der Telegrafie so. Wer durfte eigentlich wer konnte eine Telefongesellschaft aufmachen? Oder wer konnte eigentlich Leitungen verlegen? Das ist eine spannende Geschichte. Hier sehen Sie mal das optische Submarine Fiber Optic Netz, auch schon wieder etwas älter. Es gab um die Jahrtausendwende gab es mal so einen Boom von Visualisierungen des Netzes. Das war einfach total hip. Cyber Geography hieß das. Und inzwischen gibt es nicht mehr so hippe Bilder. Deswegen nehme ich immer noch dieses Alter, dass man es einfach mal sieht. Das sind so. Sie sehen auch das Kabelnetz um Afrika. Das sieht man eigentlich ganz gut, dass so an der Küste entlang geführt wird. Afrika hängt ja. Also eigentlich ist es ein großes LAN Afrika. Also alle Länder hängen so nacheinander an einem so einem unterirdischen Netz. Sie sehen auch den Knotenpunkt in Alexandrien. Also da in der Nähe von Kairo, wo dann sehr viele dieser wichtigen Unterseekabel wirklich durch dieses eine Haus geleitet werden. Das wird gut bewacht, da gab es mal einen netten Bericht dazu. Da sehen Sie die vielen Verbindungen von Europa nach USA und auch die Möglichkeit, wenn da was ausfällt, wie man vielleicht über Afrika, das dann mit Südamerika verbunden ist und wieder nach Norden kommt, die Verbindung von Japan über den Pazifik. Also das sind solche... Einige der Glasfasernkabel, die jetzt im Atlantik oder in den Meeren liegen, da sind ein paar dazugekommen, aber es ist natürlich eine erhebliche Investition, so ein Kabel zu verlegen. Das macht man nicht mal so ohne weiteres und dieses Geld will man natürlich wann irgendwann wieder haben. So, hier sehen Sie nochmal die verschiedenen Netzschichten, nochmal in der Grafik mit den verschiedenen Protokollen. Das ist wieder so ein Diagramm, was ein bisschen zu viel des Guten ist, aber dass Sie es mal gesehen haben. Also auf der linken Seite das dunkelblaue, also rechtes Diagramm, linke Seite, das dunkelblaue ist diese OSI-Schicht. Wenn Sie jemals nochmal mit Netzen zu tun haben werden, wird man Ihnen immer das von OSI erzählen. OSI, das ist so von der World Standard Organization, der Versuch, Computernetze zu standardisieren mit 8 verschiedenen Layern. Hier sind 7 verschiedene Layer. Nur gibt es überhaupt kein Netz, was das richtig implementiert. Das war wieder so eine Standardorganisation, hatte ich Ihnen, glaube ich, auch schon mal erzählt. Nicht? Das waren so Beamten, die sich gesagt haben, wenn, dann machen wir es richtig. Und dann gab es so ein paar, die das so zur Hälfte implementieren, aber so richtig hat es niemand gemacht. Es wird gerne zitiert, aber nicht benutzt. Und da hat sich dann TCP/IP einfach etabliert als technischer Standard, das mit viel weniger Schichten auskommt und es ist de facto Standard geworden. Und da sehen Sie halt wieder nicht diese TCP-Layer Application, Transport, Internet und Network-Schichten. Und auf der Application-Schicht haben wir dann Telnet, FTP, SMTP, DNS, SNMP und so weiter. Also das sind diese Anwendungsprotokolle, auf die ich gleich noch eingehen werde. Auf der Transportschicht haben Sie eigentlich nur TCP und UDP hier. Also es gibt, glaube ich, noch ein drittes, das aber fast nie genutzt wird. Das ist also UDP, ist so ein Protokoll für Verwaltung oder für Computerspiele wird das gerne genutzt. UDP ist zustandsfrei, also TCP fragt ja immer nach, ist das richtige Paket angekommen? Wenn nicht, wird das Fehlende nachgefordert. UDP nimmt einfach, was reinkommt, das ist das für ein bisschen schneller. Und darunter haben Sie dieses IP-Protokoll mit verschiedenen anderen Varianten, also auf die ich heute nicht eingehe. Und dann ganz unten die Network-Schicht, eben Ethernet, Token Ring, FDDI, X25, Frameware, ATM, also das sind alles so Dinge, PPP, Point-to-Point-Protokoll, also wenn Sie sich per Modem einwählen. Auch die müssen Sie nicht kennen, aber Sie müssen einfach wissen, es gibt verschiedene Formen, wie man Daten irgendwie physikalisch überträgt. So, das benötigt dann diese Internet Service Provider, die Folie hatte ich glaube ich auch schon mal, ab 69 CompuServe, da geht es nicht ums Internet, aber die hatten so ihr eigenes Netz, wo sie, ein Computernetz, wo sie sich per Telefon einwählen können. 83 AOL und ab den 90er Jahren schaltet dann das, das amerikanische National Science Foundation, sie wirklich, das, da floss ja der größte Teil des Internet-Traffics drüber und die sagen, okay, das war vorher war es nur für Universitäten, ab heute, ich glaube das war 92, irgendwann in den 90ern fing das an, ab heute können auch kommerzielle Anbieter da mitmachen. Und dann hat AOL sehr schnell auch in Europa ja Fuß gefasst und gesagt, wir bieten unseren Kunden Zugang zum Internet an. CompuServe hat das auch gemacht. Wer schon bei uns ist, kann auch das Internet mitnutzen. Wir wissen nicht, ob sich das durchsetzt. AOL hat es auch gemacht, relativ schnell eine Flatrate angeboten, sodass sie eben durch für nur 100 D-Mark im Monat so lange surfen konnten, wie sie wollten. Und hat ja über 5-6 Jahre den gesamten Markt sehr dominiert. Microsoft schaltet sich 95 dazu und sagt, im Moment Internet haben wir was verpasst und wollte es schnell übernehmen, da war es aber schon zu spät. Und T-Online auch ab 95, die ja noch an ihrem BTX hing. Und eine Fülle von anderen. Inzwischen gibt es wieder ein paar weniger, also der Markt konsolidiert. Aber die sind dafür verantwortlich, dass die Endnutzer auch in dieses Netz reinkommen, indem sie halt sagen, du wählst dich bei uns ein und wir leiten dich weiter. So, noch so ein, also das ist einfach ne, so die Menge der verschiedenen Diagramme. Das sagt eigentlich nochmal das Gleiche wie vorher auch. Wir haben wieder die Schichten, wir haben da die Router dazwischen oder Router. Ich glaube, die einen sagen, also es ist auch ein endloser Streit, ob man Router oder Router sagt. Ich glaube, das eine ist Englisch und das andere ist amerikanisch. Also ne, da leiten Sie diese Daten entsprechend weiter von einem zum anderen Benutzer. Da haben Sie wieder diese verschiedenen Schichten. Und rechts haben, das ist aus der Wikipedia, die ja da sehr umfangreich ist, einfach mal eine ziemlich gute Auflistung der gesamten Protokolle. Und da will ich mit Ihnen jetzt ein paar durchgehen, aber nicht eigentlich nur die auf dem Application Layer. Also wenn wir darüber sprechen, Netzmedien, dann ist halt der Blick in die Protokolle dann ganz hilfreich. Also hier haben wir nochmal die Liste, es ist eine ähnliche Liste wie die am Anfang, also welche Nummer es gibt und welches Protokoll dahinter steckt. Das taucht ja im TCP-Header auf, oben bei Source-Port und Destination-Port. Und wir gehen durch diese Ports durch, also Internetmedien sind Port-Medien, kann man sagen. Und jetzt gehen wir mal ein paar durch. Port auf Port 23 ist Telnet. Das ist eine der ersten Anwendungen schon vor dem Internet, also des ARPANETs auch, die spannend war. Es ging ja eigentlich immer darum zu sagen, wir wollen, das ARPANET war ja die Idee, wir bauen ein Rechnernetz, wo man die Ressourcen der anderen mitnutzen kann. Also der hat einen tollen Rechner, um Wetterdaten auszuwerten. Ich habe einen und kann Statistik machen und dann will ich aber was über Wetter wissen, also verbinde ich mich mit dem. Und das ist Telnet. Die Grundidee, das können, also es gibt meistens so ein Terminal in Ihren Rechnern, damit können Sie sich verbinden mit dem anderen Rechner und können dort Befehle eintippen, so wie noch aus den guten alten DOS-Zeiten und bei Unix eben auch, können Sie Befehle eintippen und die führt der andere Rechner aus und Sie sehen das entsprechende Ergebnis. Eine nette Anwendung war mal eine Zeit die MUDs, das sind Multi-User-Dungeons, haben Sie davon schon mal gehört? Das sind, kennen Sie Text-Adventures, sagt Ihnen das was? Aber Adventures, Adventure-Spiele, nicht? Also wo sie irgendwie klicken und dann passiert irgendwas. Das kennt man heute grafisch. Es gab aber mal die Zeit, da war Grafik so teuer und so langsam. Und da hat man das alles per Text gemacht. Interactive Fiction hieß es. Da mussten die eintippen, gehe nach Norden, Look Room und solche Sachen. Und dann hat man die entsprechende Nachricht bekommen. Und in dieser Zeit, also es war in den späten 70er Jahren, beziehungsweise in den 80er Jahren, da war das ganz aktiv, konnte man sich per Telnet in einen Rechner einloggen, bekam dann immer so Informationen, you are walking down a brick path bordered on each side by yellow and red flowers that look much like tulips. Kriegen also eine Raumbeschreibung und sie sehen dann auch die Befehle, die sie benutzen können und sie sehen dann auch andere Leute, die sich dort eingeloggt haben und mit denen können sie dann sich unterhalten. Das war die goldene Zeit der textbasierten Computerspiele. Da fängt dann so Chat an, dass man, also manchmal trifft man sich in dem Spiel, um mit den Leuten irgendwie zu schwatzen und Daten, also Informationen auszutauschen, so wie SMS. Erst war es nur so ein kleiner Dienst und dann wurde es irgendwann das Hauptmedium. Und so wurde Telnet auch recht schnell benutzt, um halt wirklich mit Leuten zu erzählen. Da gibt es so eine ganze Kultur in den 80ern. Tiny Life ist so ein Buch von Leuten, die erzählen, dass sie ihr ganzes Leben irgendwie online verbracht haben. und nicht gar in World of Warcraft, sondern eben in solchen Muse, also das sind so unterschiedliche Techniken, um textbasiert oder mit solcher ASCII-Art-Grafik dann so ein paar Bildchen auszutauschen. Also wenn Sie das mal interessiert, da gibt es noch, also es gibt noch so historische Dokumente, kann man sagen, im Netz von Leuten, die dort Virtual Communities aufgebaut haben, textbasiert. Denn natürlich muss man das nicht in Second Life mit 3D-Grafik machen, das läuft auch schon, das läuft natürlich auch rein textbasiert, das kennen Sie ja auch nur über SMS oder über E-Mails, wo man ja im Wesentlichen sich auch über Texte austauscht. So, und das ist dann der Übergang zu diesen Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, die eben zunehmend grafisch haben. Hier sehen Sie auch die Ports, TCP-Ports 5001 bis 5010 und 7075, die werden von diesem Programm hier, Ultima Online, ist so eines der ersten seit 1997, und die verlangen schon einiges, also jedes Netzspiel verlangt einiges an Ports, und wenn Sie da nicht reinkommen, dann arbeiten Sie sich durch die Hilfe durch oder durch den Support, da würde er Ihnen sagen, haben Sie vielleicht eine Firewall? Firewalls sind ja dafür da, dass sie bestimmte Ports einfach zumacht. Nicht? Das macht eine Firewall, die guckt bei einem Paket drauf, ist es Port 80, dann ist es World Wide Web, das lassen wir durch, ist es Port 25, dann ist es E-Mail, das lassen wir durch, ist es Port 5001, dann ist es Ultima Online, das ist gesperrt, hier wird gearbeitet. Das würde eine Firewall machen. Oder ist es Port 9000 irgendwas, dann ist es File-Sharing, das wird auch gesperrt. Und wenn Sie in bestimmten Orten bestimmte Dienste nicht machen können, weil er sagt, bin nicht verbunden mit dem Internet, liegt es in der Regel daran, dass eine Firewall sagt, diese Ports sind geschlossen. Damit will man auch verhindern, dass der Rechner Ziel von irgendwelchen Angriffen wird, indem man sich halt über offene Ports dann da reinschleust. So, und das ist die direkte Nachfahren dieser MATS, da fängt es an, netzbasierte Spiele. Und Spiele, das ist ja nun auch, kann man ja als Medium bezeichnen, da brauchen Sie halt bestimmte Ports. Hier brauchen Sie sogar sehr viele. Warum das jetzt so viele sind, weiß ich auch nicht, aber Sie können mit wenig, also das ganze World Wide Web läuft über einen Port, das läuft über Port 80, warum der sich hier irgendwie zwei Dutzend Ports reserviert oder über ein Dutzend Ports reserviert, weiß ich nun auch nicht. Aber gut, in diesen 5000, da ist auch nicht so viel Betrieb. Es kann aber sein, dass Ultima Online über 5001 läuft und noch irgendein anderes Online-Spiel auch über 5001 läuft. Da müssen Sie dann darauf achten, mit welchem Rechner Sie sich verbinden, sonst kann es wieder zu Problemen kommen. Denn diese Ports sind zwar, also die Ports unter 256 sind reserviert, aber darüber herrscht ziemlich frei, wer zuerst kommt, der kann es sich halt nehmen. Und es gibt eine Menge Anwendungen, die auf dem gleichen Port laufen. Es gibt solche Listen, wenn Sie das wirklich interessiert, dann gibt es Listen, wo Sie zu jedem Port sehen können, welche bekannten Anwendungen dort laufen. Auch wenn Sie einen Trojaner auf Ihrem Rechner haben, der, sagen wir mal, Ihre gesamten Tastatureingaben mitschneidet und an einen wieder russischen Server schickt, dann muss der auch irgendeinen Port aufmachen. Und das steht dann da auch drin. Dieser Port ist auch bekannt als Backdoor für diesen oder jenen. So, dann Port 2021 sind historisch auch sehr bedeutsam für FTP, File Transfer Protocol. Da ging es darum, dass auch textbasiert, nicht? Wir sind ja hier noch in den 80ern, gar 70ern, also FTP ist von 1971, da ging es darum, dass man Dateien hin und her schieben kann. Also, ob das jetzt Anwendungen sind, Textdateien, von Bildern reden wir in den 70ern ja gar nicht. Das läuft über FTP, also Sie verbinden sich mit einem FTP-Server und können dort Dateien hochschieben, runterladen. Insbesondere Software-Distributionen wurden so gut verschoben damit. Dann später auch Medien, aber FTP ist sehr mühsam. Wenn man es textbasiert macht, dann gab es relativ schnell so halbgrafische Oberflächen, wo Sie dann einfach nur das reinklicken. Aber Sie können heute noch in Ihrem Browser FTP, also wenn Sie nicht http://, sondern ftp://, eingeben und dann einen gültigen FTP-Server, Ihr Browser versteht FTP. Das ist so ein Dienst, der ziemlich unbekannt ist, weil inzwischen die meisten Software auch über HTTP verschoben werden. Ist ja egal, nur FTP hatte bestimmte Vorteile. Archie, das war so ein Ding, das lief auf Port 1525, das war eine Suchmaschine für FTP-Angebote. Das ist, also ich zeige sie nur aus historischem Interesse. Wenn Sie ein bestimmtes Programm gesucht haben, dann haben Sie Archie angeworfen. Das war so, hier sehen Sie noch so ein alte Win311-Fenster. Haben Sie gesagt, okay, ich suche das, und der hat Ihnen das gezeigt und hat sich dann darum gekümmert, dass Sie es runterladen können. Das lief über Port 1525. Port 25 SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ist, naja, was soll ich sagen, es ist immer noch aktiv. Man fragt sich jedes Jahr, wie lange noch, also wie lange ist Mail eigentlich noch da, weil inzwischen, glaube ich, 98% aller E-Mails Spam sind. Also Spam im Sinne von unerwünschte E-Mails. Und dann gibt es noch diese unerwünschten kommerziellen, dann gibt es diese Phishing-Mails, es gibt jede Menge Drecks-Mails von irgendwelchen Viren. Also es gibt alle, also sehr viel ist eben Werbung. Das ist ein riesiges Problem, weil dann natürlich ökonomisch also ja enorme Summen bereitgestellt werden müssen, um das wieder rauszufiltern. Und Sie müssen sich vorstellen, 98% aller E-Mails sind unerwünscht. Und man will schon dafür sorgen, dass Sie nur die 2% kriegen, die Sie auch haben wollen. Es kommen immer ein paar durch, ich weiß nicht, wie gut Ihre Filter sind, aber allein diese Aufrechterhaltung der Filter, da gibt es also viele Strategien, kosten richtig Geld. Das war 1971 nicht klar. Ich hatte diese Folie, glaube ich, auch schon mal. Ray Tomlinson, der Quertjob da auf seine Tastatur rollte und somit die erste Mail verschickt. Im Grunde genommen gedacht war Mail, ich kündige an, dass es ein neues FTP, also es gibt neue interessante Software, die Sie sich per FTP runterladen können. Hat sich sehr schnell verselbstständigt und wurde ein eigenständiges Medium. Lange Zeit auch das Medium, also gerade in den 90ern, zusammen mit dem World Wide Web war Mail einfach der Grund, warum man ins Internet wollte, weil die Freunde auch da sind und man kann ihnen endlich per Mail so Briefe schreiben, was mit der Schneckenpost Snail Mail zu lange gedauert hätte. Und in dieser Zeit, so 94, fing das dann eben auch E-Mail versus Telefon, Ratio of Internet Messages to Telephone Calls. Und also wo dann so ein Überschlagspunkt ist, wo wirklich mehr Leute E-Mails oder wer E-Mails geschrieben wurde als telefonieren, wo man schneller eine E-Mail geschrieben hat als telefonieren. Das ist so Mitte der 90er, als es halt losgeht damit, dass die Leute das E-Mail auch wirklich als ernstzunehmendes Medium begreifen. Vielleicht erinnern Sie sich an so alte Filme, es gab so Mitte der 90er gab es Filme, wenn da eine E-Mail kam, war das klar, da ist irgendwie was Böses drin, nicht? Also da war der Killer meldet sich per E-Mail. Und Ende der 90er Jahre gab es dann E-Mail für dich. Das war so eine Liebesschmonzette mit Meg Ryan und Tom Hanks. Also wo dann E-Mails auch im Film sozusagen angekommen waren und als ganz, heute ist es ganz klar, dass man das per E-Mail macht. Als das Internet neu war und man nicht wusste, was das für Typen sind, war E-Mail und auch das ganze Internet mehr so der Distributionskanal für unrechtliche Informationen. Und dann eigentlich seit 10 Jahren ist es angekommen und es ist so Teil des Normalen. Und inzwischen kann man sich ein Leben ohne E-Mail ja auch gar nicht mehr vorstellen. Port 119, Network News Transfer Protocol, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Man benutzt man sagt, die Server arbeiten nachts nicht. Ich schreibe eine Nachricht auf meinen NNTP-Server und der wird über Nacht wird das dann synchronisiert und ausgetauscht. Es entsteht wiederum sofort ein soziales Netz von Leuten, die zu bestimmten Themen solche Kanäle einrichten. Oder solche Newsgroups und Diskussionskanäle, die heute, also die wurden dann archiviert, fängt ja 79 an, es wurde zusammengeführt und irgendwann wurden die alle von Google aufgekauft. Und wenn Sie heute unter Google erweiterte Suche, irgendwohin gibt es sowas wie Google Groups. Und wenn Sie unter Google Groups suchen, da finden Sie noch Nachrichten von 1982, also in diesen alten Gruppen, weil die inzwischen archiviert sind. Es war so ein paar Texte, das sind ein paar Megabyte oder ein paar Gigabyte Text, die da in den Jahren zusammengekommen sind, vernachlässigbar zu dem, was da sonst gespeichert wird. Und das ist so inzwischen ein historisches Dokument, weil sehr viel Diskussion über das Netz, aber auch über das Leben an sich, wurde in diesen Newsgroups geführt, nicht in E-Mails. Der Vorteil von Newsgroups war, oder ist ja auch weiterhin, es ist wie so ein schwarzes Brett, Sie heften eine Nachricht und die bleibt längere Zeit da stehen. Andere können diese Nachricht beantworten, da gibt es solche Threads. Es gab spezialisierte Programme, News-Programme, die nur auf Port 119 arbeiteten, die dann so welche haben Sie schon gelesen, welche Nachrichten, welche ist gerade beantwortet worden. Das war mal eine Zeit lang ganz spannend. Inzwischen gibt es solche Foren, gibt es immer noch, aber es gibt so viele, dass man nicht mehr davon sagen kann, dass es eine Community des Net News ist. Das war in den 90ern auch noch so. bevor das alles, es wurde ja alles vom WWW aufgesaugt. Also Dateien werden über WWW getauscht oder zum Download angeboten. Eben Newsgroups werden alle Hypertext-basiert eingerichtet. Aber das hier ist aus einer Zeit, als hier gab es ja, 79 gab es ja WWW noch gar nicht. Und in der Zeit hat man das halt textbasiert gemacht. Das ist aber eine interessante Community gewesen, die sich über alles Mögliche ausgetauscht hat. Und bis heute hat man, naja, Sie haben eine Frage, wen fragen Sie? Fragen Sie so eine Newsgroup. Sie haben auch schon damals, innerhalb von einem Tag, haben Sie eine Antwort. Dann auch Anfang der 90er, 93, wurde der Port 6667 reserviert für Internet Relay Chat. Sozusagen Online-Kommunikation, die dann sehr bald von pubertierenden Jungs übernommen wurde. Also das war am Anfang auch mal spannend und da gab es große soziologische Abhandlungen, naja, über was wird aus uns, wenn wir nur noch chatten miteinander und keinen echten Kontakt mehr haben, beziehungsweise bis hin zu dieser Sondersprache, die da auftaucht, dass die, wenn man so Abkürzungen schreiben, die Smileys, die da gekommen sind, diese Zersplitterung von, man musste erst mal reinkommen, weil ja alles parallel läuft, man muss aber wissen, mit wem man spricht, also man filtert raus, dass man nur das Gespräch mit einem ganz Bestimmten hat. Das war so ein, also es war ganz witzig, aber irgendwann merkt man, es ist ziemlich sinnfrei. Es bildet sich da keine neue Gesellschaftsstruktur raus, sondern tatsächlich so die 8-Jährigen bis 16-Jährigen, die haben das dann übernommen und über ihre pubertären Ideen da gesprochen. Und ich weiß nicht, ob sie mal gechattet haben, ob sie es noch tun. Inzwischen, also es gibt dieses Instant Messaging inzwischen, das läuft anders, weil Instant Messaging in der Regel zwischen zwei Leuten stattfindet. Hier hat man, Sie sehen auf der linken Seite die ganzen Teilnehmer in diesem Chatroom und auf der rechten Seite im Hauptfenster, jeder, der was schreibt, ist halt für alle sichtbar, was da geschrieben wird. Und da haben Sie dann mehrere Diskussionsfäden nebeneinander liegen. Das war eine große Beschäftigung eben vor 15 Jahren, hat das auch viel Freude gemacht, aber da gab es so, na, kann man eine Partnersuche und also alle sozialen Aktivitäten wurden in diese Chaträume mal verlagert, aber sehr schnell haben sie sich dann auch wieder zurückgezogen. Auch Chat gibt es inzwischen irgendwie über HTTP kann man das machen, also über World Wide Web, aber es ist nicht mehr die Beschäftigung, wie es noch vor ein paar Jahren das war. Genauso wenig wie Waze, jetzt kommen wir zur Informationsverteilung. Wir haben jetzt Daten verteilt, wir haben soziale Netze, also soziale Medien gesehen. Jetzt kommt das Wide Area Information Service über Port 210. Eine Volltextsuche in Datenbanken war das. Also auf verschiedenen Servern waren Datenbanken und da konnten sie dann suchen. Und die waren untereinander vernetzt. Also vernetzt insofern, dass der wusste, geh doch mal da hinten hin, aber der kannte den Bestand nicht. Also sie hatten eine Menge an Einzeldatenbanken, die untereinander nicht synchronisiert wurden, wo aber Firmen durchaus ihre Dokumente auch eingestellt haben. Das war 1991 geht das los, also parallel zum World Wide Web und es war einfach nicht klar, welche Technik sich da durchsetzt. Also das World Wide Web hat ja auch seine klaren Nachteile und das Waze hat den Vorteil, sie haben wirklich eine gute Möglichkeit der Abfrage. Das hatten sie im World Wide Web anfangs ja überhaupt nicht. Da mussten sie wissen, wo die Adresse ist, aber sowas wie Suchmaschinen, das fängt dann an, aber also am Anfang war es wirklich so, der wusste, der hat da hinten eine neue Adresse, die hat er mir per Telefon durchgesagt. Und bei Waze hatten sie eine Suchmaschine direkt eingebaut. Ähnlich bei Gopher auf Port 70, ein Informationsbaum. Die Vorstellung, also in der University of Minnesota entwickelt, die Vorstellung, das Weltwissen in einen Baum unterzubringen, so einen Traum, den Bibliotheken ja auch haben durch ihre Regensburger Klassifikation. Jedes Buch hat eine klare Nummer und passt auch genau an die Stelle. Wenn Sie jemals in der Bibliothek gearbeitet haben, wissen Sie, dass es überhaupt nicht klar ist und man nimmt halt irgendeine von den drei, die Geschichte der Telekommunikation bis zum Internet. Wo wollen Sie das hinstellen? Das viktorianische Internet über Telegrafie. Also das sind so Bücher, da ist überhaupt nicht klar, wo das hingehört. Aber gut, man stellt es irgendwo hin und sagt, da hat es seinen Platz und ihr habt ja einen Index, einen OPAC, da könnt ihr es wiederfinden. Und so ähnlich war das mit Gopher auch. Also man hat sowas wie Games, Humor, Movie, Music, Recipes, also für Kochrezepte. Und wenn Sie eins aufmachen, Search, Humor, da haben Sie halt so eine Anzahl von Witzen mit Unterordnern. Das ist so ein bisschen wie eine Riesenfestplatte, wo jeder was reinstellen kann. Und zum Schluss landen Sie auf einer Seite und die können Sie dann sich anschauen. Parallel dazu wurde der Port 2770 geöffnet für Veronica, die Very Easy Rodent-Oriented Network Index to Computerized Archives. Also Gopher ist so ein ist, glaube ich, so ein Faultier, ein Murmeltier, also irgend so ein Tier, das Maskottchen der University of Minnesota, heißt auch Go For, also hol dir die Information. Und das ist so ein Nagetier, und deswegen gibt es hier ein Rodent Orient, das ist so der Internet-Humor Anfang der 90er. Also sie hatten eine Suchmaschine, Gopher hieß die, Veronika hieß die für Gopher-Daten, und da konnten sie dann, wenn sie was eingetippt haben, sagte ihnen, in welchem Gopher-Service liegt es noch. Ich glaube, es gibt noch offene Gopher-Server aus historischen Gründen, aber letztendlich ist es völlig übernommen worden vom World Wide Web. Jetzt mal ein kurzer Exkurs, ich habe sogar noch 10 Minuten, zur Geschichte des Hypertext. Davon müssen Sie gehört haben, wenn Sie über Hypertext reden, müssen Sie Vannevar Bush gehört haben. 1945 schreibt er, also er war eigentlich in so einem Think Tank, amerikanischen Militärberater, hat über viele Sachen nachgedacht, unter anderem auch, wie man Informationen speichern kann. Er greift es auch nicht aus der Luft. Ich fange jetzt hier an, die Geschichte ist älter. Ich meine, Bücher sind ja an sich schon eine Form von Hypertext, weil sie aufeinander verweisen können. Und was er macht, er nimmt die Kataloge und sagt, können wir das automatisieren und elektrifizieren. Und schreibt dann As We May Think den Artikel und schlägt ein System vor, was er Memex nennt, also Memory Extender, und sagt, wir speichern alles Wissen auf Microfisch, also auf so Mikrofilm, und wir greifen dann über diese, hier haben so eine Oberfläche, greifen dann auf diese Mikrofilme drauf zu, und wenn uns das gefällt, dann blättert das System weiter und findet neue Daten. Also es vernetzt diese Mikrofilme untereinander, beziehungsweise der Mensch vernetzt dieses Wissen untereinander, und damit ist es eine Memory Extension, ein ausgelagertes Gedächtnis. Was aber mit Sprach, also mit Multimedia-Daten, also Textdaten, mit Bilddaten, dann auch mit Tondaten irgendwie verbunden ist, das Ganze, na gut, soll in diesen Schreibtisch da passen, also auf diese Mikrofilme. Heute sagt man, lächerlich, da passt niemals das Wissen drauf, aber es war eine Idee, es wurde auch nie gebaut, aber es war so eine Vorstellung, wie kann man es machen, bis hin dann zu A Scientist of the Future, so heute, records experiments with a tiny camera fitted with universal focus lens. The small square in the eyeglass at the left side the object. Also durch so sichtgesteuerte Kameras kann dann jeder aufzeichnen, was ihm passiert, und das stellt man dann in Memex ein, und andere können dann darauf zugreifen. Das waren solche Ideen. Ich meine, es gibt solche Aufbauen, gibt es halt, aber das ist meistens eine Webcam, die dann über Funk live sofort, was Sie sehen, ins Netz streamt. Sowas gibt es inzwischen. Aber so als Idee, und darauf will ich ja immer mal wieder hinweisen, Ideen gibt es sehr früh schon, nur die technische Umsetzung ist schwierig. Auch Robidar hat schon im 19. Jahrhundert von Online-Shopping und Videokonferenzen geschwärmt, also als das Fernsehen gerade mal aufkam. Und insofern, bis es dazu kam, hat es 100 Jahre gedauert, aber ähnlich ist es beim Memex halt auch. Super Secretary of the Coming Age, the machine contemplated here would take Dictation, also man kann diktieren, type it automatically, so was Dragon Dictate macht, and even talk back if the author wanted to review what he just said. Das sind die Supersekretärinnen. It is somewhat similar to the voters seen at the New York World's Fair, da wurde so ein Sprachsynthesizer mal vorgestellt in der New York Messe. Lagrange machine suggested by the diagram in this article is not yet in existence. Ja, ja, 45, also 45 kam das Konzept raus. Dieser ganze Memex wurde nie gebaut, aber ist so ein Ideengeber für nachfolgende Hypertext-Projekte. Das Wort Hypertext geht auf Ted Nelson zurück, der schon 1960 erste Konzepte macht über so ein computergestütztes. Also wir sind in den 60er Jahren, da fängt es ja mit den Netzwerken gerade erst so richtig an. Und der träumt halt schon von der Verbindung von Texten. 65 nennt er das dann Hypertext. Ab 72 die erste Implementierung dieses Xanadu-Projekts, wie er es nennt, gründet eine Company, und 92 ist eingestellt. Jetzt gibt es doch wieder. Ich finde ja Projekt Xanadu Mission Statement, Deep Interconnections, Intercomparison and Reuse. Also er will Texte verbinden und miteinander auch dauerhaft verknüpfen. Ich finde es ja, das Spannende ist ja sein linkes Diagramm. You will probably understand Xanadu in general if you understand the following. Also wenn Sie das verstehen, verstehen Sie Xanadu. Das ist aber völlig unverständlich, und das war das Problem von Xanadu. Nur Ted Nelson wusste, wie es funktionieren soll, und war auch nie in der Lage, das also in eine Spezifikation zu bringen, die andere auch verstehen konnten. Und deswegen wurde das Ding auch irgendwann eingestellt. Er sieht sich zwar heute als Erfinder des Hypertextes, in gewissem Sinne hat er ja auch also wesentliche Impulse geliefert, also viele Schlagworte, aber das Projekt selber wurde nie umgesetzt, denn er wollte auch nicht nur ein einfaches World Wide Web. Er schrieb mal, HTML is precisely what we are trying to prevent. Wir also immer brechen Links durch, weil jemand ein Dokument zurückziehen oder Links, die nur in eine Richtung gehen. Er träumt von Links, jeder Link ist immer zweiseitig. Wenn Sie einen Link setzen, kommen Sie auch immer wieder zurück zu Ihrem Dokument. Sie können kein Dokument löschen, Sie können aber sagen, ich habe eine neue Version, aber der Link bleibt weiterhin besteht. Wenn Sie was zitieren, wissen Sie gar nicht, wo es her ist und solche Dinge. Es gibt keine Versionierung im HTML, also nicht so eine Seite. Sie linken auf eine Seite, so wie passiert, wo war das in Polen, wo sie auf eine Diözese, also eine Seite von der Kirche gelinkt haben, aber die wurde eingestellt und durch so einen Pornoanbieter setzt, sodass plötzlich kirchliche Anbieter, ja, das sind so Dinge, sie wissen ja nicht, wo sie hinlinken und auch da gibt es Urteile, wie oft müssen sie eigentlich nachschauen, ob ihre Links noch legal sind und nicht plötzlich sie auf eine rechtsradikale Seite oder eine Pornoseite verlinken, die ja auch gerne aufgekauft werden, solche Domains, weil da Leute hinlinken. Also das sind so typische Probleme, die man in HTML hat, aber in Xanadu hätte man das nicht, weil man immer auf ein Dokument verlinkt, was stabil ist und es gibt halt eine Versionierung. Und es gibt kein Rechtmanagement gibt's im World Wide Web, nicht? Dass sie sagen können, das ist meins und wenn du das aufrufst, musst du was bezahlen oder du darfst es nicht kopieren. So. Das war alles vorgesehen und if you understand this, you understand Xanadu in general. Und genau, er hat nie so richtig gesagt, wie er es macht. Aber es soll, sie sind so Touchscreen, dass man Verbindungen herstellt. Großartig, großartig. Aber es gibt auch, können Sie auch runterladen, also es gibt so einen Prototypen, der auch leidlich funktioniert. Aber so ein Hypertext greift ja erst, wenn er aus dem Computer rausgeht und weltweit das funktioniert. Oder eine größere Community. Dann entsteht so eine kritische Masse. Und das hat Xanadu halt nie erreicht. Hypercard war wohl das, was Hypertext am nächsten gekommen ist, eine Mac-Anwendung von Bill Atkinson entwickelt, die jetzt nur auf einem Rechner lief, aber sie konnten ihr Wissen sehr multimedial mit Bildern, Diagrammen, in so einzelnen, so, naja, wie so Karten, also so Karteikarten strukturieren, aber von einer Karte auf die nächste verlinken oder Karten hierarchisch anordnen. Und da konnten sie so ein Wissen so baumartig strukturieren und vernetzen. Der Nachteil war, es war immer, also so eine Hypercard-Anwendung strukturierte immer so einen Wissensraum. Und auch das hat die kritische Masse nie überschritten, weil man halt immer in seinem Wissensraum gefangen war. Aber die Konzepte waren ziemlich klar in den 80er Jahren. Und dann, als dann Tim Berners-Lee 89 sein Proposal schrieb für einen Dienst, den er auf Port 80 ansiedelte und World Wide Web wurde der dann genannt. Also das kam nicht aus dem luftleeren Raum, der kannte diese Konzepte auch. Und hatte die Frage jetzt am CERN, ich hatte darüber ja mal gesprochen, nicht? Wie konnte diese graue Literatur, also die nicht archiviert wird, so Mitschriften, Protokolle, Forschungsergebnisse, die nicht gleich veröffentlicht werden, wie kann man die noch zugänglich machen von den ganzen Forschern, die immer kommen und wieder gehen und dann noch hat man verschiedene Standorte im CERN und dann noch zwischen der französischen Schweiz und der deutschen Schweiz, also da irgendwie sich auszutauschen. Und wie kann man das machen? Und auch eigentlich nur für den Raum des CERN, also sowas wie Rights Management, das spielt alles keine Rolle. Er hat auch so ein sehr schönes Diagramm, aber im Gegensatz zu Xanadu hat er natürlich dann auch eine Spezifikation und eine Implementierung dazu gebaut. Insbesondere sagt er in seinem Proposal 89, Non-Requirements, was wir nicht brauchen, Discussion on Hypertext have sometimes tackled the problems of copyright enforcement and data security. These are of secondary importance at CERN, where information exchange is still more important than secrecy. Also im CERN braucht man kein Copyright und Data Security. Authorization and Accounting System, dass man bezahlt für die Seiten. Was jetzt, ne, jetzt wollen sie wieder, jeder Zeitungsartikel soll doch bitte und so. Was ja ein Grundproblem ist im World Wide Web, dass niemand dafür bezahlen will. Authorization and Accounting System for Hypertext could conceivably be designed, which are very sophisticated, but they are not proposed here. Wir brauchen das nicht am CERN. Und es war ja auch nicht abzusehen, dass das vom CERN raus seinen Weg findet in die Welt, also dafür war es auch nicht designed. Aber dadurch, dass es dann Browser gab, ging das relativ schnell und als es 91 losging, plötzlich gab es dann andere Unis, die sagen, Mensch, die haben das, ich weiß noch, ich war da auch gerade an der Uni, wo es dann hieß, da gibt es jetzt dieses Neue und guckt euch das mal an, wir waren noch mitten im E-Mail, da fingen dann die ersten Webbrowser, also beziehungsweise die ersten Webserver an und dann gab es eben auch Browser. Hier die W3C, also die überspringe ich jetzt mal. Hier ein CSA Mosaic von Marc Andresen, der 92 aus diesem ersten, der erste Browser hieß World Wide Web. Und der zweite hieß dann die Mosaic von Marc Andreessen. Ab 93 geht er in Umlauf und dann explodiert es. Netscape von 4 wird gegründet, von 94 bis 2007. Hier sehen Sie die ersten Webseiten in dieser Zeit. Und dann greift der Internet Explorer auf und sagt ab 95, Moment, wir haben schon immer das Internet im Blick gehabt und der Internet Explorer ist auch nicht mehr wegzudenken aus einem Betriebssystem. Es kommt zu den sogenannten Browser Wars. Hier sehen Sie mal, wie Microsoft, dunkelblau, eigentlich sehr spät einsteigt, Ende 95, dann aber einfach durch Verkopplung eines Programms mit dem Betriebssystem sagt, wenn du einen Browser willst, nimm doch Internet Explorer, der geht auch immer automatisch auf und so. Und das war den meisten war es einfach egal. Also haben sie den Internet Explorer genommen, Netscape wird an den Rand gedrängt, es gibt oben so Others und aus Netscape entwickelt sich, also Netscape geht dann 98 Open Source, als sie sehen, sie schaffen es nicht. Sie hatten einen riesen Marktanteil, sie werden aber von Microsoft völlig an den Rand gedrängt. Microsoft hatte damals die Strategie, das Internet zu übernehmen. MSN wird gegründet und sie dachten halt, also so wie andere Sachen auch, das ist so ein Ding, das übernehmen wir auch, über diese etwas windige Version den Internet Explorer, also einfach durch die Marktmacht durchzudrücken, haben sie es übernommen. Netscape wird Open Source und daraus wird dann Firefox und Mozilla sich entwickeln, was bis heute ja wieder Marktanteile hinzunimmt. Gut, also das ist der Browser, diese Browser Wars, das hat. Also da geht es nicht einfach nur, welches Programm man nimmt, sondern wer den Leuten Zugang zum Internet verschafft, das sehen wir bei Google ja jetzt ziemlich deutlich, der hat enorme Macht darüber, was die Leute überhaupt zu sehen bekommen und wie sie es zu sehen bekommen. Das war in den 90ern auch schon klar, das ist nicht einfach darum, na, nimmst halt ein anderes Programm, sondern dass man mit den Programmen dann natürlich bestimmte Dienste anbieten kann, bis hin zu bestimmte Seiten nicht anzeigen kann. Wo man sagt, ja, das tut uns leid, das klappt leider nicht in diesem Browser, ist nur optimiert für Internet Explorer und leider nicht für Mozilla und so. Also dass man sehr klar den Zugriff zum Internet und damit auch, und das war in den 90ern auch klar, zu diesen ganzen Informationsmengen kontrolliert. Und deswegen war es ja auch wirklich ein Kampf. Da ging es nicht einfach nur um Marktanteile, sondern auch so ein bisschen um die Frage, wer kontrolliert den Zugang zum Internet. Und deswegen ist das in der Geschichte des Internets kein unerheblicher Kampf, der da ausgefochten wurde und ja auch immer noch wird. Da geht es aber auch um die Frage eben der Standardisierung und wer sagt eigentlich, wie eine Webseite aussehen darf. Wenn Microsoft die Kontrolle voll übernommen hätte, dann würden die einfach sagen, okay, folgende Tags sind erlaubt, folgende unterstützen wir einfach nicht. Und damit werden dann bestimmte Inhalte, also Flash fliegt dann raus, wir nehmen lieber ihr eigenes Silverlight und so. Also damit können sie, so wie sie bei einem Betriebssystem es schaffen, bestimmte Programme nach oben zu pushen, können sie dann auch Webtechnologien beeinflussen, indem sie sagen, tja, der Internet Explorer unterstützt das nicht. So PNG war so ein Beispiel nicht. Internet Explorer hat kein PNG unterstützt, deswegen hat sich PNG nie durchgesetzt. Oder lange hat es gebraucht, also 10 Jahre länger, als man es eigentlich hatte. Und das sind solche, also wer da den Zugriff auf die Software hat, der hat dann auch den Zugriff auf die Köpfe und letztendlich natürlich auch auf die Portemonnaies der Leute. Das wäre die Hoffnung. Ja? Also wie kann man es bezahlbar machen? Also wenn der Internet Explorer sagt, ja, wir sagen jetzt einfach, bezahlen ist in, wäre das auch möglich gewesen. Das war auch Microsofts Strategie, aber Sie sehen ja, es geht nicht ganz auf, weil es nur 80% und inzwischen ist es ja auch runter, also die Zahlen ändern sich ja nun auch jedes Jahr. So, ich beende an dieser Stelle. Port 80 haben wir jetzt soweit. Naja, eigentlich könnte jetzt die Aufgliederung von Port 80 kommen, aber ich denke, das Grundprinzip ist klar. Netzmedien laufen über diese Ports und das Wichtigste ist tatsächlich das World Wide Web, aber es gibt noch eine Menge andere zu entdecken. Insofern ist das Internet nicht das World Wide Web, das müssen Sie mitnehmen, sondern das World Wide Web ist ein Dienst unter vielen innerhalb dieses TCP-IP-Netzes. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche nochmal zu interaktiven Medien. Wenn Sie Fragen noch zur Prüfung haben, zögern Sie nicht. Und die Informationen zur Prüfung stelle ich dann ein. Vielen Dank und schöne Woche wünsche ich.